Im ersten Bild meiner PowerPoint, wenn die angezeigt wird, steht die Frage, hast du dich schon mal über jemanden lustig gemacht? Also ihn einfach so ins Lächerliche gezogen, einen Witz auf Kosten eines anderen getätigt? Wenn ja, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, warum du das machst? Vielleicht wolltest du einfach selber in einem besseren Licht dastehen als der andere. Oder war es die Motivation, dich selbst als wichtiger und besser zu empfinden als dein oder deine Gegenüber? Und deshalb ein Witz, eine spöttische Andeutung, eben auf Kosten der anderen? Meine Beobachtung ist eine andere. Die Andersartigkeit, vielleicht auch der Lebensstil der Hingabe und die damit verbundene Fremdheit für dich irritieren und können einen sehr durcheinander bringen. Angst reicht sich dann mit Unsicherheit die Hand. Enttäuschung kommt noch hinzu. Und das alles setzt uns innerlich unter Druck. Und der Druck will raus. Und deshalb machen wir uns Luft. Wir ziehen den anderen ins Lächerliche. Und in diesem Moment ist unser Gegenüber uns alles andere als heilig. Dass wir ihn verletzen, ist uns völlig egal. Wir nehmen es billigend in Kauf. Er ist uns nichts wert. Meine traurige Beobachtung, Gott passiert das ständig. Dass man sich über ihn lustig macht. Dass man ihn gar nicht mehr ernst nehmen kann. Dass er überhaupt keine Ansprechperson, keine Adresse mehr für viele Menschen ist. Das finde ich traurig. Gott verdient kein Spottlied. Petrus hat es gehört. Diese Spötter, die es tatsächlich gegeben hat. In seinem zweiten Kapitel, zweiten Petrusbrief, geht er ganz ausführlich darauf ein und schlägt mal ordentlich auf den Tisch. Da lernen wir den Petrus so nach seiner alten Art kennen. Aber wir befinden uns heute im dritten Kapitel. Und er stellt sie fest, diese Spötter, denen nichts mehr heilig ist, die nur noch an sich selber glauben können und alles andere in den Dreck ziehen. Mit ihren Sticheleien haben sie es auf die Christen, indirekt auf Gott selbst abgesehen. Sie treten auf die Perlen des Glaubens und wälzen sich in Schadenfreude. Wo ist denn euer Gott? Hat er etwa verschlafen? Hey, macht euch doch nichts vor. Gott ist ein Lügner, ein Jakob, wie er im Buche steht, ein Betrüger. Bitte die nächste Folie. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, so heißt es da in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 3, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen. Blöd ist, dass hinter ihrem Spott, ihrem Lustigmachen, ihren Wortgefechten ein richtig großer Trumpf steht. Und das ist unsere erlebte Realität. Ja, von wegen, Jesus Christus kommt bald wieder. Also ich verstehe unter bald was anderes. Ja, verzögert er noch, schläft er noch? Singen die Spötter ihre Lieder. Von wegen, er liebt uns. Was für ein Herrscher ist das denn, bitteschön, wenn wir so unter Verfolgung leiden müssen? Und alles bleibt beim Alten, von wegen, siehe, es wird alles neu. Es ändert sich gar nichts an unserer Situation. Nichts rührt sich, nichts passiert. Also, so könnte man jetzt fortsetzen, lasst uns leben, wie wir wollen, denn morgen sind wir tot. Es tut so weh, wenn Menschen sich über Gott lustig machen, ihn in den Kakao ziehen. Es tut so weh, wenn man ihren Argumenten scheinbar hilflos ausgeliefert ist. Und es tut so richtig weh, wenn diese Personen noch aus den eigenen Reihen kommen und das Handtuch geschmissen haben oder dabei sind. Das entwertet ja nicht nur Gott, das entwertet ja auch mein eigenes Leben und stellt mein ganzes Vertrauen in Gott in Frage. Wer bin ich? Warum sollte ich noch länger glauben? An was soll ich denn überhaupt noch glauben? Wie gesagt, Petrus hört diese Spötter. Diese Spötter, die das Lied singen, also lieber den vergnüglichen, fetten Spatz in der Hand, als eine dürre Taube der Hoffnung auf dem Dach. So leben sie freizügig, egoistisch, unbekümmert. Petrus gebraucht hier sowohl in seinem ersten Brief als in seinem zweiten drei andere Begriffe. Sie leben ausschweifend, also einfach frei nach der Leber, frei Haus. Sie sind habgierig, wollen immer mehr Geld kriegen und für sie ist sexuelle Untreue Tagesordnung. Wo ist denn euer Gott? Macht doch mal die Augen auf. Was ist denn aus all seinen Verheißungen geworden? Du bist ihm doch egal. Auf was oder auf wen achtest du denn noch? Gott ist tot. Fange doch endlich an zu leben. Wisst ihr, wenn wir das immer hören, also real im Leben, weil diese Spötter sagen es ja nicht nur einmal, die singen ja permanent ihr Spottlied, dass die Melodie in deine Seele sich verankert und es kommt immer, immer wieder hoch, sodass du dich tatsächlich hinterfragen musst, was ist denn mein Fundament? Ist es der feste Felsen oder ist das doch alles Sand, alles Rauch, alles Wind, der wegfegt? Gott ist tot. Es tut so weh, wenn Gott auf sich warten lässt, wenn er Gebete nicht beantwortet. Es tut deswegen so weh, weil dann diese Spötter Recht bekommen und man selber fühlt sich so alleingelassen, so einsam. Aber wie heißt es? Dadurch erhalten die Spötter nicht Recht mit ihren Aussagen. Denn Glaube ist das Kennzeichen dessen, dass ich ganz fest überzeugt bin von Dingen, die ich noch nicht sehen kann. Und immer wenn ich sie sehe, muss ich nicht mehr daran glauben, weil dann sind sie Realität. Der Glaube, so schreibt es der Hebräerbrief, die ist feste Überzeugung über Dinge, die wir nicht sehen können. Du kannst Gott totlachen, totsagen, du kannst ihn totschweigen, aber niemals kannst du ihn daran hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen, dich neu zu lieben. Und das, finde ich, macht ihn so wertvoll. Gott ist einzigartig, lebendig, nicht nachtragend, sondern vorbeugend und extrem anders als wir Menschen. Sein Reden ist kraftvoll, sein Handeln ist zeitlos und sein Kommen wird mächtig sein. Es ist völlig klar für Petrus, Gott hat alle Macht. Worüber machen sich die anderen lustig? In deinem Leben. Welche Alltagsriesen bauen sie dir gegenüber auf? Worüber singen sie ihr Lied? Wo bist du angreifbar? Vielleicht ist es dein leeres Portemonnaie und du hörst die Verheißung Gottes, ey, ich versorge den Spatz, also wie viel mehr dich? Und du siehst nur, ich kann die nächste Rechnung wieder nicht bezahlen. Und dann kommen sie, die Spötter. Na, verlass dich mal auf Gott. Vielleicht ist es deine Einsamkeit, in der du dich befindest. Und dann hörst und liest du, Gott lässt dich nicht alleine, du bist in der Familie Gottes, dann sitzt du heute im Gottesdienst und sagst, ja, das trifft auf mich nicht zu. Oder vielleicht ist es auch deine Krankheit. Da liest und hörst du davon, dass Gott heilt, dass Jesus' Name ist, der Herr heilt, der Herr rettet dich und du betest und andere beten, aber irgendwie hast du den Eindruck, es passiert nichts. Alltagsriesen. Die Alltagsriesen sollen aber nach Petrus' Meinung die richtige Wahrnehmung erhalten. Sie sind im Grunde genommen nur klein. Sie plustern sich auf, sie bauschen sich auf. Im Vergleich zu der Größe Gottes. Gott ist größer. Und das sagt uns Petrus heute. Gott ist größer. Dein Gott, der dich über alles liebt, er ist größer. Jesus Christus, der dir helfen will und helfen wird, er ist größer. Er verkauft sich niemals unter Wert. Bringe ihm deine Wünsche, deine Sorgen, deinen Kummer und deine Ängste. Sag es ihm immer und immer wieder. Lass dich nicht entmutigen. Hör damit nicht auf. Du kannst ihn damit nicht belasten. Du kannst ihn damit nicht ermüden. Er steht den Wünschen seiner Kinder niemals gleichgültig gegenüber, auch wenn er manchmal auf sich warten lässt. Es gibt kein Kapitel unserer Lebenserfahrung, das für ihn zu dunkel wäre, um darin zu lesen. Kein Problem ist für ihn zu schwierig, als dass es nicht lösen könnte. Das ist unser Gott. Er ist einzigartig, einmalig. Er ist wunderbar. Er ist extrem wertvoll. Er ist unzerstörbar, unüberwindbar und stahlhart, so möchte ich es mal formulieren, und gleichzeitig sanftmütig wie ein Lamm. Alles vereinigt er sich in sich selber. Und das macht ihn so wertvoll. Und deswegen lohnt es sich, an ihm festzuhalten, als das feste Fundament. Und wenn diese Schrift auch ganz klein war oder klein ist, dass ihr sie kaum lesen könnt, bei mir war sie ganz groß und irgendwas ist passiert, dass sie klein geworden ist. Gott ist nicht so klein wie diese Schrift. Und wenn er etwas in dein Herz hineinschreibt, dann weißt du, boah, das ist er. So ist er. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. An diesen Gott glauben wir, der das nicht nur erfunden hat, sondern erschaffen hat, ins Leben gebracht hat. Sein Reden ist kraftvoll, sein Handeln ist zeitlos und sein Kommen wird mächtig sein. Gott ist größer. Ja, Gott ist größer, stärker, kraftvoller und gewaltiger als alles, was die Welt uns anbietet. Was Menschen als ein besseres Leben bezeichnen. Nein, es ist nicht das bessere Leben. Gott ist das Leben. Und wie sagt es Petrus? Wir haben Anteil an dieser göttlichen Natur. Und dann haben wir sie wieder, so eine Zusage Gottes, wo wir sagen, oh, ich habe Sehnsucht danach, mehr von dieser göttlichen Natur, von diesen deinen Wirken und deinen Möglichkeiten in mein Leben. Ja, es stimmt. Um Petrus herum tobt der Sturm. Seine Tage sind längst gezählt. Und wir wissen es von der Geschichte, dass er gekreuzigt wurde, mit dem Kopf nach unten. Die Welt ist aus den Fugen geraten, die Menschen verrohen, die Worte Hoffnung und Liebe scheinen aus dem Wörterbuch gestrichen worden zu sein. Und er, Petrus, trägt den Glauben an eine bessere Welt in sich, aber und lässt sich diesen Glauben nicht nehmen. Und immer wieder schreibt er es seinen Leuten. Das erinnert mich an die Losung von heute aus dem Buch Daniel. Als sie herausgefordert worden sind, betet diese Statue an. Was antworten diese drei Freunde? Wir stimmen nicht ein in dieses Spottlied auf Gott, denn er Himmel und Erde gemacht hat und er mag uns retten oder nicht. Wir werden ihn nicht im Stich lassen. Wir stehen zu ihm und koste es unser Leben. Mitten in der Welt des Todes sieht Petrus das Leben. In einer Welt, in der der Teufel los ist, kann er glauben, dass Gott trotz allem am Werk ist. Gott, der fantastisch wertvoll ist. Sein Reden ist da, was ihn auszeichnet. Und Petrus hat sehr gut zugehört. Johannes hat sehr gut zugehört. Jakobus hat sehr zugehört, die drei engsten Freunde von Jesus. Immer wieder hat sich Jesus mal an die Seite genommen und ihnen beigebracht, erzählt, gelehrt, was wichtig ist und was kommen wird. Johannes hat diese Worte festgehalten mit dem Schwerpunkt, wie Jesus seine letzten Worte dazu gebraucht, dass Beziehung heil wird. Da haben sie gelernt, worum es geht. In einer Welt, wo wir alle zerbrechen können, ist es wichtig, dass wir uns wieder engagieren, auch für Zusammenhalt. Und Lukas hat ausdrücklich darauf hingewiesen, die Emmaus-Geschichte und dann nochmal im Kreis der Jünger. Von den ganzen Schriften des Alten Testaments, Prophet und Psalmen, die wir heute gehört haben, hat Jesus erklärt, das musste alles so kommen. Und deswegen ist das ein festes Fundament, auf das wir stehen dürfen. Petrus kann jetzt darüber staunen. Und nun kommt er in einer unterschiedliche Rolle zu seinen Leuten. Er ist Hirte, er ist Prophet und gleichzeitig tritt er als Theologe auf. Alles vereint er sich mit dem einen Ziel, ey, ich möchte, dass ihr festhaltet an den Verheißungen Gottes, denn sie werden sich alle erfüllen. Was hat Gott gesagt? Es werde Licht, es komme Leben hervor und es geschah also. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gottes Worte schaffen Leben und bringen uns in Bewegung. Er spricht und es geschieht. Sein Reden ist kraftvoll. Hören wir auf seine Worte. Sie, die Spötter, wollen nicht glauben. 2. Petrus 3, Vers 5. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Vers 6. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch das Wasser überschwemmt und vernichtet. Vers 7. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzige Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Das meine ich mit Gottes Reden ist kraftvoll. Es ist uns sehr fremd. Es sind nicht die Worte, die runtergehen wie Honig, sondern sie irritieren uns. Was passiert denn da alles? Aber so wie ich Petrus verstehe, in diesen drei Aspekten, zeigte eine dreifache Wirkung des Wortes Gottes auf. Das eine ist, Gottes Wort ist zuverlässig. Himmel und Erde sind dafür Beweis. Gott sprach und es entstand. Gottes Wort ist aber auch trennend. Das ist der zweite Aspekt. Die Sintflut, ihr müsst mir einfach besser zuhören, ihr braucht da vorne nicht hingucken. Aber ihr versteht schon, weil zwei Folien waren dick, bei mir war alles breit. Also ich hatte alles diesmal auf Schriftgrad 44 gezogen, war sehr groß. Also Gottes Wort ist zuverlässig, das ist Himmel und Erde. Gottes Wort ist aber auch trennend, Beispiel für Petrus, Sintflutgeschichte. Die Menschen leben derart gottlos, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, auf Gott zu hören. Und da findet eine Trennung statt. Und zukünftig, weil es eine Welt der Gerechtigkeit auf uns wartet, wird das Wort Gottes auch beendend sein. Das Haltbarkeitsdatum von Himmel und Erde geht dem Ende zu. Ich möchte diese drei Aspekte noch einfach nochmal betonen und heraushalten. Es ist das Spottlied, was dahinter steht. Das sind die Angriffe, die kommen. In diesen drei Perspektiven, dass Gottes Wort nicht zuverlässig ist, dass es egal ist, wie wir leben und dass das mit der neuen Welt sowieso nicht kommen wird. Der Wert Gottes zeigt sich in der Art und Weise, wie er redet und wie er auch zu uns persönlich redet. Das verändert alles. Da entsteht wieder neu der Glaube. Seine Worte entspringen einer Leidenschaft aus seiner Liebe. Und deswegen entfalten seine Worte eine Wirkung. Sie sind kraftvoll, sie sind zuverlässig. Die Zeitrechnung der Liebe Gottes fängt nicht bei Jesus Christus an, sondern mit der Erschaffung der Welt, Himmel und Erde. Und Gott sprach und es geschah. Und so war es und so ist es heute und so wird es auch morgen sein. Gottes Verheißungen sind und bleiben eine feste Größe. Denn wenn er spricht, wird es geschehen, wird es eintreffen. Gott hält, was er zusagt. Seine Versprechen sind niemals Versprecher. Wenn er sagt, ich komme wieder, dann ist darauf Verlass. Es wird so sein. Und wenn er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann kann ihn niemand davon abhalten. Egal, wie klein wir werden, es wird die Zeit kommen, wo wir Auferstehung feiern. Auf Gott können wir uns verlassen. Er ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind. Himmel und Erde sind das Gütezeichen dafür, dass Gott Wort hält. Daran erinnert uns Petrus. Daran lasst uns festhalten. Dafür lasst uns dankbar sein und Gott loben und preisen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, es ist jetzt wahrscheinlich wieder klein, siehst du? Gottes Wort ist auch trennend. Gott macht einen Unterschied. Er leidet darunter. Es geht ihm richtig an die Nieren, wenn die Welt den Bach heruntergeht. Wenn ihm kaum noch ein Mensch mit Respekt begegnet, dann lässt ihn das nicht kalt. Mit seiner leidenschaftlichen Liebe möchte er uns zurückgewinnen. Aber er weiß, wenn jeder macht, was er will, aber keiner macht, was er soll, dann singe ich dieses Spottlied nicht mit. Dann muss ich trennen. Wenn sie mich nicht haben wollen, dann werde ich auch eine Trennlinie ziehen. Sie gehören nicht automatisch zu mir. Nein, das möchte ich deutlich machen. Und das Zeichen ist dafür da, die Sintflut. Man hätte auch sagen können, Sodom und Gomorra. Also Gott lebt nicht in Sodom und Gomorra und er will da auch nicht leben. Er will nicht da leben, wo das Böse immer böser wird. Er will nicht mit den Menschen zusammen sein, die ihn wie Dreck behandeln, die auf ihn treten. Nein, das macht er nicht. Petrus verweist auf die Sintflut. Gottes Wort ist lebendig, wirksam und es ist wirklich viel, viel Kraft. Es ist auch die Kraft der Trennung darin enthalten. Was nicht zu ihm passt, soll auch sichtbar werden für alle. Gott distanziert sich von dem, was ihn beleidigt und in Verruf bringt. Und ja, er ist sehr, sehr geduldig. Und ja, er hält es sehr, sehr lange, extrem lange aus in Beziehungen, die ihn permanent verletzen. Aber er liebt nun einmal auch Gerechtigkeit. Und deswegen spricht Gott, Sintflut, warnend, Chance einräumend, Umkehr ermöglichend. Aber irgendwann war auch der Strich gezogen und die Tür wurde zugemacht. Dir geschehe, wie du willst. Es passiere mit dir, was du glaubst. Du empfängst, was du sähst. Aber meine Worte, sagt Gott, sind zuverlässig. Himmel und Erde sind der Beweis dafür. Und meine Worte trennen auch das Gute von dem Bösen, den Weizen von der Spreu. Die Sintflut ist der Beweis dafür. Und damit kommen wir zu dem dritten Aspekt, den er zur Sprache bringt. Jetzt geht es um die Zukunft. Vorausschauend, darin wendet er seinen Blick. Gottes Wort wird auch beendend sein. Wir gucken jetzt wieder eine kleine Schrift. Nee, ich lasse mal die Folie stehen. Unsere Erde und unser Himmel werden von Gott aufbewahrt. Aber nicht im Sinne von tiefgefroren, frisch gehalten, sondern im Sinne von Entsorgung. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte bleiben. Gott selber ist das Wort. Er löst sich nicht auf, aber er hat eine Sehnsucht danach, uns zu erlösen von all dem, was uns lebensunwert macht. Wir sollen das Böse noch mit dem Guten überwinden. Aber wenn das Böse und die kalte Ungerechtigkeit die Liebe töten und dem Menschen nichts mehr Gutes dran lässt, dann wird Gott wieder neu reden. Jetzt aber mit Feuer, nicht mehr mit Wasser. Leider zeigt unsere heutige Situation, unsere politische Situation, dass Gott durchaus recht hat. Nur durch massive Drohungen, alles zu zerbomben, scheint es Frieden möglich zu sein. Jesus Christus kommt wieder. Und dieser Jesus hat nach der Offenbarung Augen wie Feuerflammen. In seiner heiligen Gegenwart muss Böses, Grausames, Ungerechtigkeiten verbrennen. Und dafür wird er sorgen. Warum? Weil sein Ziel ist, dass wir wirklich gutes Leben haben. Und das geht nicht, wenn es noch Böses gibt. Sein Wunsch und Ziel ist es, dass wir lebenswertes Leben haben. Das geht aber nicht, wenn immer noch Missbrauch und Vernichtung stattfinden. Deswegen muss das beseitigt werden, damit wir befreit, dankbar und fröhlich leben können. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass er es macht. Weil es zeigt unsere Menschheitsgeschichte, wir kriegen es nicht hin. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Aber Gott sei Dank rückt die Zeit immer näher. Und sein Herz schlägt dafür, dass noch ganz viele aus der Trennung herauskommen und sich auf ihn einlassen. Und sein Herz schlägt auch für dich und mich. Und er wünscht sich auch, dass unser Leben kein Spottlied auf ihn ist, sondern ihn ehrt, ihn groß macht. Und wie geht es? Ich habe es hier für mich formuliert. Ehren wir ihn damit, dass wir ihn reden lassen und auf ihn hören. Also tun, was er sagt. Wisst ihr, das ist kein Spottlied dann mehr. Das ist ein Loblied. Und zu diesem Loblied lädt uns Gott ein. Dazu macht uns Petrus in seinem 3. Kapitel, 2. Brief Mut. Werft nicht das Handtuch. Lasst euch von Gott gebrauchen. Ja, noch ist wirklich alles schlimm. Ich sehe es. Ich selber leide auch mit darunter. Aber es kommt eine neue Zeit, wo die Gerechtigkeit siegen wird. Und jetzt redet Gott durch Petrus zu diesen. Jetzt redet Gott durch seinen Heiligen Geist zu uns. Und wenn wir auf ihn hören, dann redet er erstaunlicherweise auch durch uns zu anderen Menschen. Dazu schenke er uns seinen Segen. Amen.
Ja, und das vielleicht, es kommt schon wieder ein Psalm, diesmal Psalm